Über die Produktdaten kann unser System automatisiert im Hintergrund arbeiten. Wir haben verschiedene Datenquellen, können wir auch gerne noch genauer drüber sprechen. Aber sobald wir mal ein paar einzelne Produktdaten haben, dann können wir schon vollautomatisierte Informationen auch aus öffentlichen Datenquellen scrapen. Und unsere AI ist dann in der Lage, aus diesen Daten Guidelines abzuleiten.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl. Und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Unplugged. Heute hatte ich Wolfgang Weingraber bei mir zu Gast, Co-Founder von Biogen aus Graz. Und in dieser Folge geht es um eine Frage, die auf den ersten Blick sehr einfach klingt, aber unternehmerisch ziemlich spannend ist. Wie schafft man aus Produkten, die im Handel eigentlich schon abgeschrieben sind, wieder echten Wert? Mit Biogen bietet Wolfgang gemeinsam mit seinem Mitgründer Jan nämlich Refurbishment as a Service für Händler und Marken. Wir haben darüber gesprochen, warum retournierte Ware oft nicht wieder verkauft wird, obwohl sie technisch völlig in Ordnung ist, warum Refurbishment bei Elektronik vergleichsweise einfach skalierbar ist im Vergleich zu Kinderbuggies oder DIY-Produkten und wie sie mit Biogen mit Hilfe von AI-Guided Workflows selbstlos Größe 1 wirtschaftlich refurbischen können. Für mich war besonders spannend, wie stark hier Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Prozessdenken zusammenkommen und welche Entwicklungen am Markt gerade stattfinden. Aber hört einfach selbst rein. Viel Spaß mit der Folge. Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn heute geht es um die große Frage, wie man aus Dingen, die andere schon fast abgeschrieben haben, wieder echten Wert schafft. Herzlich willkommen im Podcast.
Hi Johannes, grüß dich. Freut mich, dass wir einen Podcast aufnehmen können.
Ja, ich mich auch. Es ist wieder mal ein Podcast in meine Heimat nach Österreich. Du sitzt da in Graz. Und Wolfgang, wenn man deinen Weg chronologisch sich so ein bisschen anschaut, dann startet die Geschichte nicht mit einem, ja, wie soll ich sagen, mit einem romantischen Garagenmythos, sondern ziemlich bodenständig in der Technik. Du warst an der HTL, du hast am FH Campus 02 in Graz Automatisierungstechnik studiert und dich dann und auch Innovationsmanagement im Master draufgesetzt und hast dich eben da auch damit auch nachher auseinandergesetzt und hast dann als Projektmanager einige Jahre bei SSI Schäfer Automation gearbeitet, also in einer Welt, in der Prozesse und Warenflüsse, Lagerlogik und Effizienz jetzt nicht zu den Buzzwords gehört, sondern wirklich im Zweifel darüber entscheiden, ob ein System läuft oder eben nicht läuft. Und wahrscheinlich ist genau das im Rückblick, oder vielleicht kannst du es bestätigen, wer weiß, ich sehe, ich mache jetzt mal eine Hypothese, ein ziemlicher guter Nährboden für das, was später auch daraus entstanden ist, nämlich kein Wir machen Secondhand, weil Secondhand nett klingt, sondern es ist ein Geschäftsmodell geworden, das versucht, Wiederaufbereitung industriell datengetrieben und skalierbar zu denken. Und so hast du gemeinsam mit Jan Kranner 2022 Biogen gegründet, das Refurbishment as a Service, also Wiederaufbereitung als Dienstleistung für Handel und Hersteller anbietet, die ihre Retouren, B-Waren, Ausstellungsstücke, Produkte, die oft technisch völlig in Ordnung sind, trotzdem vernichtet werden, nicht wieder in den Kreislauf bringen, weil sie keine wirtschaftliche und standardisierte Lösung dafür haben. Das ist Kreislaufwirtschaft, aber eben nicht, sag ich mal, als moralischer Zeigefinger, sondern als operatives System mit Software, eigenem ERP, Datenlogik, KI-gestützten Workflows und sehr unternehmerisch und der sehr unternehmerischen Frage, wie wird Nachhaltigkeit nicht nur richtig, sondern auch wirtschaftlich? Mittlerweile ist aus eurer Idee auch ein großes Unternehmen geworden, das als Verified Social Enterprise ausgezeichnet wurde, den Mark Austria Excellence Award gewonnen hat und auch mit Plattformen wie Refurbed zusammenarbeitet und offenbar vor allem eines hat, mehr Nachfrage, als die vorhandenen Kapazitäten aktuell bequem verarbeiten können. Und das ist ja auch der Grund, ist ja für Gründer immer, sag ich mal, diese schöne, leicht brutale Zwischenphase, ich nenne es mal so, der Markt sagt, ja, bitte mehr davon und das Unternehmen muss gleichzeitig beweisen, dass auch einem cleveren Prozess eine wirklich große Infrastruktur, also aus einem cleveren Prozess auch eine wirklich große Infrastruktur dann auch werden kann. So, bevor wir da aber ins Detail einsteigen, kommen jetzt zuerst die berühmt-berüchtigten A-B-Fragen. Du weißt, was auf dich zukommt?
Einigermaßen. Also nicht im Detail, aber ich bin gespannt.
Das kriegen wir hin. Also eine Frage, zwei Antwortmöglichkeiten, du musst dich für eine entscheiden. Dreht sich alles um das Thema Digitalisierung, mehr oder minder? Wir starten mit Bildung online oder offline?
Online.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisiert.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Zweiteres.
Also, okay, weniger Datenschutz. Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
So, das war's auch schon. Und wir starten. Warum hast du dich für online entschieden?
Warum für online? Also grundsätzlich, ich sag mal, wir leben in einer sehr dynamischen Welt und es gibt einfach Möglichkeiten, die genutzt werden müssen. Und ich sag mal, gerade online, das bietet einfach mehr Möglichkeiten, als wir das vor 20 Jahren noch gehabt haben. Also ich glaube, da muss man ganz stark mit der Zeit gehen.
Okay. Und dann die zweite Antwort war automatisierte Entscheidungsfindung.
Genau, also das werden wir wahrscheinlich später noch genauer dazu kommen, aber das ist ja auch irgendwo der Kern und der USP von unserem ganzen Business, von unserem ganzen Geschäft, dass wir durch automatisierte Systeme, auch automatisierte Entscheidungsfindungen gewisse Dinge skalierbar machen können, die bis dato, wenn sie nur auf menschliche Entscheidungen gestützt sind, einfach nicht skalierbar umsetzbar sind.
Okay. Da, glaube ich, hast du schon gut angeteasert. Das macht Lust auf mehr gleich nachher. Und dann warst du für mehr Freiheiten.
Natürlich. Also muss man auch sagen, per se, also Regularien haben ihre Berechtigung und haben ihren Grund. Aber in gewissen Punkten braucht es einfach die unternehmerische Freiheit, auch dass jetzt Innovation leben kann und dass Innovation vorangetrieben werden kann.
Okay. Und dann weniger Datenschutz.
Auch das ist natürlich ein sehr kritischer Punkt, gleiche Sache. Datenschutz ist natürlich sehr wichtig und ein Thema, das entsprechend gut behandelt werden muss. Aber ich traue mir jetzt auch sagen, im internationalen Wettbewerb, wenn wir jetzt in Europa denken, wir dürfen auch in dem Thema, glaube ich, nicht zu stark regulieren, um jetzt in gewissen Punkten in der Entwicklung, in der Innovation nicht hinterher zu sein.
Okay. Und dann hast du dich noch bei der letzten Frage für persönliche Treffen entschieden.
Ja, also trotz dessen, dass Digitalisierung natürlich im Zentrum von sehr vielen steht, auch immer stärkeren Fokus in allen Bereichen in unserer Gesellschaft hat, glaube ich trotzdem, dass ein persönliches Treffen doch noch eine gewisse andere Art von Interaktion ist. Also da kann man natürlich leichter über Dinge sprechen und die Beziehung, vor allem wenn es jetzt um eine Kommunikation von Mensch zu Mensch geht, baut sich natürlich in einem persönlichen Gespräch doch anders auf als in einem Online-Call.
Okay, super. Dann, Wolfgang, ich habe am Anfang schon ein paar so Begriffe eingeworfen. Ich habe Nachhaltigkeit eingeworfen, ich habe Refurbishment eingeworfen, ich habe die Prozesse sind jetzt irgendwie so ein bisschen raufgepoppt. Wenn wir jetzt auf eine Party gehen würden, wie müsste ich dich vorstellen? Als Refurbishment-Gründer, als Prozessnerd oder als Nachhaltigkeitsunternehmen? Oder bist du alles zusammen?
Da müssen wir wahrscheinlich eine gute Mischung finden, aber irgendwie die Worte, die beschreiben das schon recht gut, was wir machen. Also du hast ja vorher kurz angesprochen, was machen wir mit Biogen? Wir betreiben Refurbishment als Service, um nicht mehr verkaufbare Retourware aus dem Onlinehandel wieder in den Kreislauf zu bringen. Und was ist jetzt da, ich sag mal, der USB oder da, das, was wir ganz speziell machen, auch anders als anderes? Wir fokussieren uns nicht auf die Elektronikbranche oder auf die Fashionbranche. Wir gehen gezielt auf Märkte und Produktgruppen, wo aktuell noch keine Lösungen etabliert sind. Das ist Babykinderausstattung, das ist Tools, DIY, Gardening, Pets Equipment. Weil es hier in der, ich sage mal, in der operativen Abwicklung, wirklich im Refurbishment-Prozess selbst natürlich gewisse Hürden und Hindernisse gibt im Vergleich zur Elektronikbranche.
Okay, aber wie soll ich dich vorstellen? Refurbishment, nachhaltiger oder Prozessnerd? Die Frage hast du mir jetzt nicht beantwortet.
Dann nehmen wir den Refurbisher. Nehmen wir den Refurbisher, das passt.
Okay, super. Und wenn man jetzt so auf die Produkte geht, was macht dich bei so Produkten vielleicht auch emotionaler, wenn man sich da mal so eine, wenn etwas neu und perfekt ist oder auch wenn etwas durch gute Aufbereitung ein zweites Leben bekommt? Wo bist du da? Was triggert dich da mehr?
Also was triggert mich? Das, was mich wirklich triggert, ist, wenn wahre Produkte, die quasi wie neu sind, sind nicht mehr ganz neu, aber vielleicht ist ein Kratzer oben, nicht mehr den gleichen Stellenwert haben wie neuwertige Produkte. Ich sage nichts, wenn jetzt ein Produkt für 10 Jahre gebraucht wurde, schon defekt ist, nicht mehr verwendet werden kann. Okay, verstehe ich, wenn jemand das jetzt nicht mehr verwenden will. Aber was wir halt gesehen haben, ist, gerade im Onlinehandel, jetzt wird ein Produkt retourniert, das für, sagen wir, einen Tag verwendet wurde und dann geht es einfach in die Tonne oder irgendwo in Liquidation und in den Export. Und das triggert schon und das war dann auch irgendwo der ausschlaggebende Punkt, warum wir Buyagain gegründet haben, dass wir diesen Status quo brechen können.
Okay. Und wenn du jetzt in so einen Second-Hand-Shop gehst, was siehst du vielleicht, was andere nicht sehen?
Muss man vielleicht auch da eine gewisse Differenzierung einziehen. Refurbishment ist ja nicht gleich Secondhand. Ich sage mal, Secondhand, auch gut, super Sache, hat seine Berechtigung, aber da ist man jetzt mehr im wirklichen Gebrauchtwarensegment unterwegs. Also wenn ein Produkt schon für längere Zeit verwendet wurde. Die Unterscheidung zu Refurbishment ist, dass wir bei Refurbishment ja wirklich über qualitative Ware in einem fix definierten Qualitätszustand sprechen. Das heißt, die Produkte sind fast wie neu.
Aber begonnen habt ihr ja eigentlich so mit dem Zweiteren, wenn ich das so ein bisschen richtig recherchiert habe. Ihr habt irgendwie beobachtet, dass Eltern, du hast es jetzt schon erwähnt, Kinder wegen etc., ja viel Kinderspielzeug oder Kinder Accessories oder was auch immer, ja, was halt für den Kinderbedarf so notwendig ist, nach kurzer Zeit ja auch wieder wegwerfen oder weggeben und so weiter und so fort. Erzähl mal, wie ihr eigentlich, wo eure Geschäftsidee wirklich herkommt und wo die getriggert wurde oder wie die getriggert wurde.
Genau, also wo kommt die Geschäftsidee her? Auch irgendwo aus unserem Background, also du hast ja im Intro schon kurz erwähnt, wo komme ich her? Ich komme aus der automatisierten Intralogistik, habe dort international, ich sag mal, für die großen E-Commerce-Player Warenläger aufgebaut. Das war auch die Zeit, wo ich meinen Co-Founder, den Jan, getroffen habe. Wir haben für einige Jahre im gleichen Unternehmen gearbeitet und da hat es dann halt, ich sag mal, die ersten Berührungspunkte auch gegeben. Okay, was passiert denn wirklich hinter den Kulissen von E-Commerce? Also die Dinge, die jetzt ein Endkonsument so nicht sieht. Da ist man dann mal in Berührung gekommen und dann war unsere allererste Idee, dass wir einen eigenen Refurbishment-Marktplatz aufbauen mit Fokus auf Baby- und Kinderausstattung, sprich, dass wir von Eltern, Privatpersonen Ware ankaufen, die dann in unserem Refurbishment-Prozess aufbereiten und auf unserem eigenen Shop wieder zum Verkauf anbieten. So hat es auch alles gestartet, das war live und dann irgendwo nach circa 2 Jahren hat es für uns aber einen entscheidenden Pivot gegeben zu unserem jetzigen Geschäftsmodell, dass wir das Refurbishment als Service anbieten.
Okay, also ich meine, du hast es ja schon gesagt, mit Baby Waren begonnen oder Kinderartikel begonnen. Was hat euch denn da auch zum Pivot geführt, dass ich sage, ja okay, wir drehen jetzt, war irgendwie was, ja, war da eigentlich, seid ihr draufgekommen, dass der eigentliche USP jetzt nicht ist, dass ihr das, diesen Marktplatz habt und das verkauft und das gehört, sondern der Prozess dahinter, dass ihr die Prozesse einfach besser beherrscht? Oder was war der Grund?
Genau, also wir haben uns dann, ich sag mal, gut, man gründet ein Startup mit einer Idee und dann tut man mal was. Was wir gemacht haben, wir waren erst einmal recht mit offenen Augen und offenen Ohren am Markt unterwegs und irgendwo nach diesen 2 Jahren, uns dann Jan und ich quasi die Gedanken gemacht, okay, warte mal, was ist denn jetzt wirklich der USP in unserem Startup, den wir besser können als andere und was wir auch gern und gut machen? Und du hast schon erwähnt, das ist nicht der, dass wir jetzt einen Supermarktplatz und das Marketing machen, sondern es ist der Refurbishment-Prozess, den wir in-house für uns entwickelt haben, um diese nicht zensierten Produkte aufzubereiten. Und dann haben wir festgelegt, okay, aber dann fokussieren wir uns doch auf unseren USP. Wir gehen auf das Refurbishment und wir bieten das als Service für Händler, für Brands im E-Commerce an. Und da haben sich natürlich auch einige Dinge dann gedreht, weil wären wir jetzt mit dem Marktplatzgedanken weitergegangen, gut, dann wären wir vermutlich in Konkurrenz zu anderen großen Marktplätzen in Europa, die in das Refurbishment-Segment einsteigen. So sind wir jetzt Partner und Komplementäre von diesen Marktplätzen.
Okay. Und wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, es war ein bisschen so ein schleichender Prozess oder anstatt so ein Aha-Prozess, der Pivot, oder?
Ja, es ist über einen schleichenden Prozess gekommen. Also dann, okay, dann hört man da mal was, dann hat man da ein Gespräch mit einem Händler oder mit einer Marke. Und irgendwo dann ist dieser schleichende Prozess eigentlich immer mehr geworden. Und dann hat es den Punkt gegeben, so, und jetzt setzen wir uns mal zusammen, weil natürlich im Daily Business, da ist man in seinem Tunnel drin, aber ist auch immer gut, wenn man dann sich die Zeit einmal nimmt, um kurz zu reflektieren. Und dann ist die Entscheidung getroffen worden, okay, wir sehen da jetzt den größten Wachstumsmarkt für uns. Das heißt, wir machen jetzt den Pivot und wir gehen in diese Richtung.
Okay, und jetzt, was macht ihr konkret? Was ist jetzt vom Babyartikel, wir haben Marktplatz und so weiter, seid ihr auf, sag ich mal, auf B2B eigentlich gegangen. Was macht ihr konkret und was macht ihr bewusst auch nicht mehr vielleicht?
Genau, was machen wir konkret? Also wir arbeiten mit Brands und Händlern, Retailern in ganz Europa zusammen und wir bringen deren nicht verkaufbare Retourware wieder in den Verkauf. So, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Vielleicht sollte man mal ein, zwei Sätze auch kurz über den Status Quo sprechen. Warum entsteht denn diese nicht verkaufbare Retourware überhaupt? Also ich weiß nicht, wie tiefe Einblicke du jetzt in das, ich sag mal, in das E-Commerce-Business, in den E-Commerce-Markt in Europa hast, aber grundsätzlich, wie schaut's aus? Es gibt große Marktplätze, Amazon natürlich als Vorreiter, aber auch unterschiedliche andere Marktplätze in ganz Europa. Dort wird Ware verkauft, Endkonsumenten bestellen die Ware, bekommen die Ware dann nach Hause geschickt. Es gibt aber eine kostenfreie Rückgabefrist. Das heißt natürlich auch Gesetz im Onlinehandel. Der Endkonsument kann seine Produkte innerhalb von 14, 30 Tagen, je nach Marktplatz, kostenfrei zurückschicken. Das ist ja auch gut so und das passt so. Aber was für ein Problem entsteht da jetzt für einen Händler dahinter? Jetzt hat ein Endkonsument ein Produkt. Nehmen wir jetzt einfach das greifbare Beispiel des Kinderbuggys her. Bestelle einen Kinderbuggy. Natürlich, man testet den Kinderbuggy jetzt aus. Man fährt vielleicht einmal 1 oder 2 Tage damit draußen herum. Dann sieht man, okay, passt nicht, gefällt mir nicht, passt für mein Kind nicht. Ich schicke das kostenfrei zurück. So, jetzt kommt dieses Produkt wieder zurück zum Händler. Es ist aber schon benutzt, beziehungsweise es ist nicht mehr neu. Das heißt, was soll der Händler jetzt damit tun? Der kann das ja nicht mehr verkaufen, weil seine Verkaufskanäle sind für Neuware ausgelegt. Und deswegen gibt es auch, ich sage mal, jeder Händler, jede Brand hat einen etablierten Retourenprozess. Wie kann man sich das vorstellen? Retouren sind ja auch keine Neuerfindung. Es gibt schon seit x Jahren. Retourware kommt zurück ins Lager von dem Händler oder in ein Lager von einem Third-Party-Logistics-Provider. Und dann wird das Produkt geprüft quasi. Man öffnet die Schachtel, schaut hinein und da gibt es eine grundlegende Entscheidung. Ist das Produkt neu oder ist es nicht neu? Wenn das Produkt neu ist, dann geht es natürlich zurück ins Regal und wird wiederverkauft. Ist das Produkt aber nicht mehr neu, Denken wir jetzt einfach dran, da ist vielleicht ein Kratzer oben, das Produkt ist dreckig, dann kann es ja nicht mehr verkauft werden. Das heißt, im Status quo werden diese Produkte dann auf Paletten gepackt und sie gehen entweder in Liquidation, also zu Restpostenhändlern, oder leider direkt in die Tonne und werden abgeschrieben. Das ist mal so grundsätzlich, wo das Problem entsteht. Und auch vielleicht, dass man da ein besseres Gefühl hat, warum geht aber trotzdem mehr Ware in die Tonne als zu den Liquidatoren, Restpostenhändlern. Da sind ein paar Probleme dahinter für eine Marke, für einen Händler. Wenn man so eine Ware jetzt zu einem Restpostenhändler gibt, dann verliert man da volle Kontrolle über seine eigene Ware, seine eigenen Produkte und bekommt verhältnismäßig aber, was sind es, 5-15% vom ursprünglichen Verkaufspreis. Das heißt, so der Gedanke auch von einem Händler oder von einer Marke, bevor ich das Produkt jetzt für de facto kein Geld abgebe, aber Gefahr laufe, dass das dann irgendwo im Export wieder in meinen eigenen Märkten auftaucht, gebe ich das gleich in die Tonne. Und genau da setzen wir an mit unserer Lösung. Wir arbeiten direkt zusammen mit den Händlern und den Marken. Wir integrieren uns auf die existierende Supply Chain. Das heißt, wir wollen nicht, dass unsere Kunden ihre Inhouse-Lagerprozesse ändern, sondern die nicht verkaufbare Retourware, die ja sowieso schon auf Paletten gepackt wird und aus dem Lager verschickt wird, geht dann nicht in die Tonne oder zum Liquidator, sondern wird direkt in unser Lager transportiert. Und dann starten wir mit unserer Arbeit. Dann starten wir wirklich mit dem Refurbishment.
Okay. Damit sich die ZuhörerInnen das mal ein bisschen vorstellen können, wie groß ist denn der Prozentsatz an Retouren im normalen Fall?
Das ist natürlich sehr stark abhängig von der Produktkategorie. Im Fashion-Bereich sind wir ganz hoch bei bis zu 40%. Also im Durchschnitt und auch in unseren Verticals sind es so zwischen 13-15%.
Weil ich war mal im Home-Shopping-TV unterwegs und da waren es auch 30% der Artikel, die wieder zurückgekommen sind, ne? Und die wieder aufzubereiten oder wieder einzuordnen oder auszusortieren, je nachdem. Ja. Ah, ja. Jetzt ist es so, dass das Refurbishment as a Service, es kommt zu euch, es klingt ja nach einem, sag ich mal, sehr schönen Begriff, ja. Und du hast es schon erwähnt, im Elektronikbereich ist es sehr standardisiert, iPhone etc., wie auch immer, werden andere Massen verkauft. Ich kann den Prozess standardisieren, wie ich das Ding auseinandernehme, wieder zusammenbaue etc. pp. Aber in den Fällen, die ihr ja betrachtet, also Kinderbuggy, Do-It-Yourself-Tools und so weiter, das sind ja tatsächlich Produkte, wie du schon gesagt hast, wo viele dann sagen, nee, bevor die jetzt irgendwie zu den Restposten gehen, werden die lieber verschrottet. Warum kriegen die, weil Refurbishment, sie könnten sie auch refurbischen, warum machen die Unternehmen nicht das Refurbishment selbst? Warum ist es was sie sagen, wir geben es euch? Das muss ja rein an einem wirtschaftlichen Faktor hängen. Was kriegen die da nicht hin, was ihr hinkriegt?
Genau. Und was ist der springende Punkt hier? Der springende Punkt ist, dass die Produkte nicht standardisiert sind. Das heißt, mit den traditionellen Logistikprozessen können diese Produkte nicht aufbereitet werden. Du hast vorher auch schon kurz angesprochen, Thema Elektronik. Ich glaube mal, die meisten Personen werden das Wort Refurbishment auch mit der Elektronikbranche verbinden. Da gibt es schon super Lösungen, große Unternehmen, die das betreiben, und das ist ja auch gut so. Aber was ist jetzt der genaue Grund, warum zum Beispiel in der Elektronikbranche die Lösungen so groß sind, in vielen anderen Bereichen aber keine Lösungen vorhanden und auch die Händler und die Marken machen es nicht selbst? Es ist ein technologischer Grund dahinter. Dadurch, dass in der Elektronikbranche Produkte so standardisiert sind, du hast auch gesagt, das iPhone, natürlich, es gibt jetzt ein Modell von iPhone, es hat vielleicht maximal 3 Speichergrößen und 3 Farben, aber that's it. Und dann sind da Zehntausende, Hunderttausende Produkte von diesem einem Modell vorhanden. Das heißt, du kannst deine Prozesse sehr standardisiert auslegen. In weiterer Folge, die großen Refurbishment-Player, die wickeln das vollautomatisiert mit Robotik ab. Das heißt, da muss kein Mensch mehr was angreifen, weil der Prozess standardisiert ist. Wenn wir jetzt aber in andere Bereiche schauen, genau die wir vorher angesprochen haben, dann ist es so, dass die Produkte halt alles andere als standardisiert sind. Nehmen wir wieder unser Paradebeispiel vom Kinderbuggy her. Jetzt gibt es in Europa 20 Top-Brands für Kinderbuggies. Jede Top-Brand hat mindestens 5 Modelle und da sprechen wir noch gar nicht davon, wie unterschiedlich die Mängel sein können, die so ein Produkt haben kann, wenn es retourniert wird. Und genau aufgrund dieser breiten Produktvielfalt lässt sich der Prozess mit aktuellem Stand der Technik nicht vollautomatisiert mit Robotics abbilden. Und das ist einmal der Grund, warum kein Business Case dahinter getrieben werden kann. Direkt im Lager vom Händler, direkt im Lager von einer Brand. Was wir jetzt aber machen, um genau das Refurbishment von den nicht standardisierten Produkten auf ein skalierbares und industrielles Level zu bringen, ist ein datengetriebener Ansatz. Was heißt das? Wir haben bei uns in unserem Lager, in unseren Operations einen Tech Layer integriert. Wir tracken jedes einzelne Produkt, sammeln alle Daten von dem Produkt. Wir clustern das dann mit Daten aus unterschiedlichen anderen Datenquellen und danach haben wir AI-Guided Workflows, die unseren Operatoren auf eigenen User-Interfaces direkt auf deren Arbeitsstationen vollautomatisierte Refurbishment-Guidelines geben, wie sie jedes einzelne unterschiedliche Produkt prüfen und aufbereiten müssen. Und das ist wirklich der springende Punkt, weil eine Person kann nicht das Fachwissen haben, wie man 20.000 verschiedene Produkte aufbereitet. Durch unseren Prozess, unser System, müssen sie das aber auch nicht mehr. Sie müssen nur die Guidelines befolgen, die sie vollautomatisiert angezeigt bekommen.
Also das sind im Prinzip Arbeitsanweisungen, ne? Also Schraube hier raus, Schraube da raus, keine Ahnung, dieses und jenes machen. Wie baut ihr denn eigentlich so, oder wie baut man so Workflows für Produkte, die man vielleicht nicht tausendfach, sondern nur wenige Male sieht? Es kann ja sein, dass da bei euch Produkte kommen, die noch nie bei euch waren oder auch eine Kategorie reinkommt, die vielleicht auch noch nie da war. Wie baut man sowas, dass das trotzdem wirtschaftlich ist? Funktioniert es beim ersten Mal nicht? Beim ersten Mal muss man jedes Ding nochmal in die Hand nehmen oder ja, wie darf man sich das vorstellen?
Genau, und um das geht es ja. Es muss auch beim ersten Mal funktionieren. Also die Qualität muss natürlich für unsere Kunden auch immer gewährleistet sein. Wir können es jetzt nicht erlauben, dass man, okay, die ersten 10 Versuche probieren wir einmal und beim 11. funktioniert es dann. Das heißt, wir haben das große Thema, da nennen wir es einmal der Losgröße 1. Jedes Produkt, das zu uns kommt, ist unterschiedlich und wir müssen davon ausgehen, dass wir ein Produkt vielleicht auch nur ein einziges Mal bekommen. Wie baut man jetzt sowas? Das heißt, in unserem Prozess, das Allerwichtigste vorweg ist einmal, dass jedes Produkt einzeln getrackt wird. Jedes Produkt bekommt im ersten Schritt in unserem Lager, in der Vorsortierung, im Sorting, einen einzigartigen Barcode. Und mit diesem Barcode werden zum einen alle Daten später getrackt und zum anderen verheiraten wir den Barcode mit den Produktdaten. Und über die Produktdaten kann unser System automatisiert im Hintergrund arbeiten. Quasi, wir haben verschiedene Datenquellen, können wir auch gerne noch genauer drüber sprechen. Aber sobald wir mal ein paar einzelne Produktdaten haben, dann können wir schon vollautomatisierte Informationen auch aus öffentlichen Datenquellen scrapen und unsere AI ist dann in der Lage, aus diesen Daten Guidelines abzuleiten. Weil vielleicht auch das Wichtige, was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, wir sprechen über Retourware. Das heißt, du darfst dir das Refurbishment jetzt nicht so vorstellen, als würden wir da für jedes Produkt tiefgründige Reparaturen machen müssen. Das ist nicht das ist nicht die Anforderung. Das ist ja Ware, die für sehr kurze Zeit verwendet wurde. Also es geht vielmehr darum, um in schnellstmöglicher Zeit, größtmöglicher Effizienz zu überprüfen, ist das Produkt funktionsfähig, sind alle Teile da, gibt es Defekte, ist es hygienisch gereinigt.
Wenn ihr das jetzt, ihr zapft öffentliche Daten an, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und aus dem zieht ihr dann die Informationen, das sind Betriebsanleitungen oder was darf man sich da vorstellen? Welche Daten zapft ihr da an?
Genau, also unter anderem. Vielleicht, wenn wir mal eine Ebene höher starten. Wir haben grundsätzlich 4 Main Data Sources, also unsere Hauptdatenquellen. Das sind einmal öffentlich zugängliche Daten. Zum anderen sind es die Daten aus unseren Operations selbst, also alles, was bei uns im Lager und auch bei dem Customer Support passiert. Die dritte Datenquelle, das sind Marktplatzdaten, weil wir bieten unser Service ja end-to-end an unsere Kunden, das heißt nicht nur die Aufbereitung, sondern auch den Wiederverkauf auf den Marktplätzen. Und Die vierte Quelle sind Herstellerdaten selbst. Also wenn wir direkt mit der Brand zusammenarbeiten, können wir da natürlich auch entsprechende Daten speisen. Und da können wir natürlich überall reingehen, aber was du gerade vorher angesprochen hast, die öffentlichen Daten, natürlich alles, was du findest. Ein Produkt, das online verkauft wird, wird ja auch entsprechend präsentiert. Das heißt, es sind ja alle möglichen Informationen vorhanden, von Bildern, Produktbeschreibungen, Betriebsanleitungen, Sicherheitshinweisen, und die speisen wir einfach in unser System ein.
Also es bedeutet aber, du hast gerade erwähnt, wenn ihr zusammenarbeitet mit Brands, also Marken entscheiden sich bewusst, mit euch zusammenzuarbeiten, zu sagen, das Refurbishment wird jetzt über Buyagain abgewickelt, Punkt 1. Oder ihr kriegt das von den, sag ich mal, Online-Marktplätzen, die schicken euch das zu und ihr habt da Marken drinnen, wo die Marken gar nicht wissen, dass die Teile bei euch refurbished werden. Kann das auch sein?
Kann auch sein. Also grundsätzlich musst du unterscheiden, es gibt, das sind für uns zwei verschiedene Zielgruppen. Die eine Zielgruppe, das sind die Marken direkt, dass du dann, du sprichst mit einer Marke und da gibt es verschiedene Produkte von derselben Marke. Die zweite Zielgruppe, das sind die Retailer. Das ist ein typischer Händler, der vertreibt natürlich x verschiedene Marken, x verschiedene Produkte.
Okay. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch ihr verkauft die Dinge dann an den Marktplätzen wieder weiter?
Oder? Genau, also das ist ein Teil von unserem Service, dass wir nicht nur sagen, okay, wir wickeln nicht nur das Refurbishment ab, sondern ganz wichtig, end-to-end. Wir betreiben nachher auch das Fulfillment in ganz Europa plus den Verkauf, den Wiederverkauf auf ausgewählten Marktplätzen. Und da muss man sagen, das unterscheidet sich auch je nachdem, was der Kunde will, aber es gibt also drei große Optionen, die für unsere Kunden interessant sind. Die erste Option ist, wir betreiben Refurbishment, optional Fulfillment dazu, und der Kunde verkauft dann Ware über seine eigenen Kanäle weiter. Zum Beispiel, wenn jemand eine eigene Refurbishment-Section auf seinem Shop aufmachen will. Die zweite Option ist, dass die Ware nicht im eigenen Online-Shop der Marke des Händlers verkauft wird, sondern über Marktplätze. Und da müssen wir jetzt zwei Unterschiede anschauen. Die einen Kunden sagen, okay, ich will selbst das Gesicht nach außen zu den Endkonsumenten sein. Das heißt, die haben dann ihren eigenen Marktplatzkanal und wir bespielen diesen Marktplatzkanal operativ mit den Produkten. Und die andere Option ist, dass sie sagen, okay, finde ich super, aber ich will oder ich darf nicht das Gesicht nach außen sein zu den Endkonsumenten. Zum Beispiel, wenn eine Marke Verträge mit Distributoren hat und selbst nur als B2B-Unternehmen auftreten darf und keine Verkäufer an Endkonsumenten hat, dann nutzen wir unsere eigenen Verkaufsmarktplatzintegrationen unter dem Namen Buyagain.
Okay, also ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter. Also wenn ich jetzt als Brand mit euch zusammenarbeite, muss ich sagen, okay, gut, bevor ich es verschrotte, muss zumindest ja irgendwie entweder noch ein bisschen zumindest als Marge hängen bleiben oder ich habe irgendeinen anderen strategischen Effekt noch. Ja. Gibt es da auch Produkte, die, wo du sagst, da läuft es gut oder die funktionieren besonders gut, oder gibt es auch welche, wo du sagst, die Produkte sind auch eher schwierig?
Auf jeden Fall, es muss natürlich auch für eine Brand, einen Retailer eine wirtschaftliche Lösung sein, und ich kann dir sagen, es bleibt nicht ein bisschen mehr hängen, sondern es bleibt deutlich mehr hängen. Wie kann man sich das ganz einfach vorstellen? Im Status quo, wenn die Ware in die Tonne geht, dann zahlt man sogar noch für die Entsorgung. Wenn die Ware zum Restpostenhändler geht, dann bekommt man 5-15% vom UVP. Wir verkaufen die Produkte als refurbished Ware für bis zu 75% vom UVP. Das heißt, unterm Strich, nachdem wir unsere Servicekosten abgezogen haben, geben wir 30-40% des UVPs an die Brand, an den Retailer zurück, anstatt die 5-15 im Status quo. Plus, dass noch ein paar andere Effekte mit dabei sind, dass wir mit der Brand zusammenarbeiten. Das heißt, die Brand hält weiterhin volle Kontrolle über die eigene Ware. Wie kann man sich das vorstellen? Beispielsweise, wir schauen uns dann mit den Marken gemeinsam an, okay, das sind die unterschiedlichen Marktplätze, wo wir das anbieten können, das sind die Verkaufsländer, das wäre unsere Preisstrategie. Sollte eine Brand also sagen, okay, in meiner Strategie, warum auch immer, bitte diesen Marktplatz nicht und auch diese Verkaufsländer nicht, dann nehmen wir das raus. Sprich, die Brand hat immer volle Kontrolle. Und als dritter Benefit ist es natürlich auch, ich sage mal, eine gewisse Vorreiterrolle, dass man zirkuläre Lösungen umsetzt und sein bestehendes Geschäftsmodell ein wenig weiterdenkt. Was wir auch schon mitbekommen für einige, zumindest jetzt für die Großunternehmen, ist dann das ESG-Reporting auch kein uninteressantes Thema, sagen wir mal so.
Okay, das ist ja im Prinzip auch spannend, weil ich meine, wenn jetzt Unternehmen das machen, dass sie wiederverkaufen, dass sie über gewisse Kanäle gehen und so weiter und so fort, das sind auch gewisse Typen Menschen, die dort einkaufen, Refurbished-Produkte auch einkaufen, sage ich jetzt einmal. Wie verändert denn sowas auch die Logik für die Marken dann nachher? Ja? Seht ihr da was, zu sagen, okay, gut, wenn die jetzt zu uns kommen, da ändert sich auch was bei den Marken?
Ich sag mal, was ist das Thema, was Marken wirklich haben? Und das ist ein grundsätzliches Thema im Onlinehandel. Die Wachstumszahlen im Onlinehandel, sag ich mal, stagnieren irgendwo über die letzten Jahre. Auf der anderen Seite, die Wachstumszahlen für den Secondary-Markt steigen deutlich, deutlich stärker. Das Thema ist aber, wo Privatpersonen, sag ich mal, Ware untereinander handeln. Oder auch Unternehmen, die das betreiben. Das Thema ist aber, dass eine Brand oder ein Retailer aktuell hauptsächlich nur im Neuwarensegment unterwegs ist. Das heißt, die sehen zwar, der Secondary-Markt wächst sehr stark, aber sie haben keinen Zugriff auf diesen Markt. Und was wir jetzt sagen ist, okay, bitte seht diese Chance doch. Mit unserem Refurbishment-Service gefährden wir jetzt nicht eure bestehenden Verkaufskanäle, eure bestehenden Zielgruppen für Neuware, sondern wir ermöglichen euch, dass ihr auch in diesen Secondary-Markt einsteigen könnt. Dass ihr neue Zielgruppen adressiert. Und zwar die Leute, die bis dato, ich sage mal, Gebrauchtware kaufen, die halt auf Plattformen wie Kleinanzeigen oder in Österreich willhaben unterwegs sind, aber dann quasi in die höhere Qualitätsstufe des Refurbishments gehen, weil sie doch gern die Convenience von E-Commerce hätten, die Abwicklung mit einem Unternehmen und auch den garantierten Qualitätszustand.
Sprich, es wird Refurbishment wird auch ein wichtiger Bestandteil zukünftig für die Brands werden, wenn ich das jetzt richtig raushöre. Also noch mehr als es jetzt ist, weil dieser Markt wächst.
Auf jeden Fall, also ganz klar. Und man sieht es ja auch in der Elektronikbranche, der Vorreiter in diesem ganzen Markt, wie groß die Lösungen gewachsen sind. Vielleicht vor 10 Jahren hat es da auch noch Bedenken gegeben bei Händlern oder Marken. Aber mittlerweile ist der Refurbish-Markt ein fixer Bestandteil, auch für bestehende Händler, die davor eine neue Ware angeboten haben.
Wenn der Markt jetzt steigt, was für Auswirkungen hat das dann auch noch einmal auf den normalen, sag ich mal, auf nicht den Refurbishment-Handel, sondern den Neuprodukte-Handel? Seht ihr da Auswirkungen drauf oder auf die sich Unternehmen einstellen müssen? Und sagen, okay, gut, wenn ihr da wirklich stärker einsteigt und das auch wirklich so betreibt, dann müsst ihr euch auch XY bewusst sein.
Also grundsätzlich unsere Beobachtungen und das, was wir sehen, ist, dass der Refurbishment-Markt jetzt nicht das Neuwarengeschäft ersetzen wird. Natürlich wird weiterhin Neuware gekauft werden, aber es ist mehr oder weniger ein zweiter Teil von Geschäftsmodell. Und was natürlich passiert, auf was können sich Brands einstellen, aber im positiven Sinne, ist eben, dass man neue Zielgruppen erreichen kann. Und das ist, glaube ich, die wichtige Sache. Gerade wenn man diese Marktwachstumszahlen ansieht, irgendwas muss man machen. Also wenn man als Unternehmen weiter wachsen muss und man sieht, der ganze Markt per se wächst nicht, ich glaube, dann ist jetzt auch die strategisch die richtige Zeit, dass man auch neue Geschäftsmodelle ins eigene Unternehmen hineinlässt.
Okay, spannend. Ja, cool. Habe ich jetzt noch eine Sache, die mich wirklich auch brennend interessiert ist. Ihr betreibt ja auch das Lager selbst, ne? Ihr habt ein eigenes Lager. Wie gestaltet ihr die Lagerorganisation, wenn ihr auch so viele Produkte habt oder oder unterschiedliche Brands, unterschiedliche Dinge? Ja, wie läuft das bei euch ab? Das würde mich jetzt rein aus logistischer Sicht auch interessieren.
Auf jeden Fall, weil natürlich es kommt die gleiche Hürde wie auch schon im Refurbishment. Jedes Produkt ist unterschiedlich. Das heißt, so muss auch unser Lager betrieben sein. Wir betreiben eine chaotische Lager Haltung, und das kommt wieder auf den ersten Punkt oder den Punkt von vorher zurück, bei uns bekommt jedes einzelne Produkt einen einzigartigen Barcode. Und auch später in der chaotischen Lagerhaltung ist jedes Produkt einzeln getrackt im System, aber natürlich gematcht mit gewissen Stammprodukten, damit diese dann auf den Marktplätzen automatisiert gelistet werden.
Okay. Was macht sie mit Ladenhütern? Ihr werdet ja sicher auch Produkte haben, die sagen, super, die haben wir jetzt gekriegt, das erste Mal haben wir das refurbished, aber irgendwie, wir kriegen die Dinge nicht weiter.
Was passiert mit Ladenhütern? Natürlich eine gewisse Quote, ich sage mal, bei uns ist jetzt nicht hoch, weil man hat davor noch ein paar andere Mittel in der Hand, natürlich Preise, ein starkes Mittel, da, dass man Ware dann noch ins Drehen bekommt, aber sollte es zum Fall kommen, dass ein Produkt für eine gewisse Zeit sich nicht gedreht hat, dann auch jetzt auch ein wenig aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dann gehen wir wieder auf die Restpostenhändler zu. Das heißt, diese Ware wird uns dann ja wieder abgenommen und wir haben da eine schwarze Null dahinter.
Okay, aber wenn die Brands das nicht wollen, dass das über Restposten wieder reinkommt irgendwie, dann habt ihr die Chance auch nicht, oder?
Dann haben wir die Chance nicht. Was können wir dann damit machen? Dann geht es entweder ins Recycling oder, falls wir das Produkt davor noch nicht hatten, machen wir Ersatzteile draus für ein potenzielles neues Produkt derselben Brand.
Okay, und dann verkauft ihr die Ersatzteile?
Nein, die nutzen wir selbst. Also wir haben auch bei uns wir nennen es Intelligent Spare Parts Management. Unser System ist so aufgesetzt, sollte ein Produkt nicht mehr verkaufbar sein, vielleicht als irreparabel beschädigt ist, dann geht es nicht in die Tonne, sondern geht bei uns ins Ersatzteillager. Sollte jetzt irgendwann, egal zu welcher Zeit, dasselbe Produkt noch einmal zu uns ins Lager kommen, erkennt das System natürlich automatisch, okay, wir haben dieses Produkt vorhanden und dort können unsere Operator dann Ersatzteile draus ziehen. Und das war auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns im Warehouse. Warum? Vielleicht auch ganz spannend zu wissen. Produkte sind ja so designt aktuell, dass man sie ja teilweise nicht reparieren kann. Also on purpose sind sie so designt. Auf der anderen Seite, mit Ersatzteilen hat man auch immer das Thema, wir arbeiten jetzt für die Brands, das heißt, wir können und wir dürfen auch gar nicht irgendwelche Nachbauersatzteile einkaufen, oder es gibt auch die Gedanken von 3D-Druck und so weiter, dass man sich selbst Ersatzteile erzeugt, was ja grundsätzlich super, super Gedanken sind. Man kommt auf wirtschaftlicher Seite dann aber gleich mal in ein Compliance-Thema, weil wir verkaufen ja dann das Brandprodukt und müssen garantieren, dass keine Nachbauteile darin enthalten sind. Deswegen unser Spare Parts Management. Man kann zwar oft bei den Konsumprodukten keine einzelnen Teile tauschen, aber man kann ganze Baugruppen ersetzen. Vielleicht bleiben wir wieder bei unserem heutigen Beispiel des Kinderbuggys. Man kann jetzt vielleicht keine einzelne Speiche von einem kleinen Reifen tauschen, aber man kann das ganze Reifenset hinunterziehen. Das kann man dann mit einem anderen funktionierenden Reifenset einfach im Ganzen tauschen.
Ja, okay. Jetzt, wie viele Artikel habt ihr lagernd jetzt so im Schnitt?
Also wir haben jetzt in unserer aktuellen Größe um die 5.000 bis 6.000 Produkte lagernd, und insgesamt auch, dass man da ein Gefühl bekommt, wir haben um die 30.000 verschiedene SKUs bei uns im Lager jetzt bearbeitet.
Das ist ja schon eine ordentliche Zahl. Es ist jetzt, was für Lagertechnik nutzt ihr da? Also ich meine, es ist ja, die Produkte sind ja vom, ich sage jetzt mal wahrscheinlich, um die Bandbreite nochmal darzustellen, vom Handy bis zum Kinderbuggy, haben da unterschiedliche Größe und Gewicht auch nochmal, ja?
Ja, also wir lagern in ganz normalen Regalsystemen, ebenartig, wo Leute dann einlagern und später normales Picking betreiben. Ich sage mal jetzt auch um Purpose, so ich selbst und auch der Jan, mein Mitgründer, wir kommen ja aus der automatisierten Intralogistik. Natürlich das Herz blutet, wenn man weiß, was nicht alles in der Automatisierung schon möglich wäre, aber für uns jetzt als wachsendes Startup natürlich ganz klar, dass wir jetzt kein starkes CapEx-Invest in automatisierte Lagertechnik tätigen wollen.
Ja, weil das wäre so meine nächste Frage gewesen, wie weit seid ihr, weil das muss man ja auch irgendwie finanzieren als Startup. Wie seid ihr da dran gegangen, dass ihr das finanziert? Lagerfläche, Regale, okay, Regale sind vielleicht jetzt nicht das Invest wie eine automatisierte Lagerlösung, aber trotzdem Fläche und das Ding, das muss ich ja auch erstmal voll kriegen, ich sag's jetzt mal so, damit sich das auch irgendwie rentiert. Und wie seid ihr an diesen Punkt drangegangen? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also sagen wir, der Grundsatz war Lean and Mean, also gerade jetzt in der frühen Phase mit den Mitteln, die man hatte, das größtmögliche rausholen und jetzt konkret für das Lager, in dem wir aktuell arbeiten, das haben wir im Sommer letzten Jahres aufgebaut. Dafür haben wir eine Finanzierung, aber nicht durch Investoren, sondern zum einen Teil aus einer staatlichen Förderung und zum anderen Teil aus einem Nachrangdarlehen-Kreditprogramm von einer Bank aufgestellt. Das waren insgesamt 700.000, also Förderung plus Darlehen.
Ja, okay. Und somit seid ihr quasi dann gestartet und jetzt rein. Und was ist denn dann so die Vision für euch für die nächsten Jahre? Wohin geht die Reise? Weil ihr seid ja stark am Wachsen. Ne? Ich habe schon erwähnt, ich glaube, größeres Lager oder Automatisierung wäre schon ganz cool.
Ja, wohin
geht die Reise?
Auf jeden Fall. Also du hast, glaube ich, ganz kurz auch im Intro angesprochen. Wir haben jetzt dieses neue Warehouse im Sommer letzten Jahres aufgebaut. Wir laufen aber mittlerweile eigentlich auf voller Kapazität. Das heißt, unser Wachstum ist eingeschränkt, weil wir nicht mehr Produkte aufbereiten können. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt, sag ich mal, alle wichtigen Checkmarks gesetzt haben. Okay, das war für uns ein wichtiger Meilenstein, neues Lager aufgebaut. Ich sage mal, das war die kleinstmögliche Größe, um jetzt nicht nur die einzelnen Prozessschritte, sondern auch den gesamten logistischen Fluss dahinter abzubilden. Und jetzt geht es für uns in die nächste Runde. Wir sind gerade mitten in einer Finanzierungsrunde, eine Seed-Runde, um dann unsere Kapazitäten in einem größeren Lager zu erweitern, aufzubauen.
Wäre es nicht auch eine Option, euren Ansatz der Daten, also dieser AI-Guided Workflows, auch einfach auch an 3PLs zu verkaufen zum Beispiel, dass man sagt, okay, gut, wir brauchen jetzt kein CapEx-Invest, wir haben die Software oder dieses Wissen, das Prozesswissen, was wir euch lizenziert verkaufen oder wie auch immer. Ja, I don't know.
Auf jeden Fall, also ist auch ganz klar in unserer Strategie, aber ich sag mal Schritt für Schritt. Warum das? Weil für uns der nächste wichtige Schritt ist, dass wir ein Lager in einer gewissen Größe aufbauen und das soll dann auch mehr oder weniger der Blueprint sein, um so ein Ramp-up dann direkt im Lager von einem 3PL oder von einem Retailer aufzubauen.
Okay, also quasi als Versuchslabor, um das dann nachher einfach auszurollen. Super, spannend, cool. Wolfgang, letzte Frage. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die dürfen privater Natur sein oder beruflicher Natur. Du kannst es dir aussuchen.
Okay, drei Learnings. Ich starte mal mit dem ersten. Ein Learning ist auf jeden Fall Geduld. Quasi man soll nicht glauben, auch jetzt in unserem Weg, wir haben vor 4 Jahren gestartet, erst nach 2 Jahren ist dann der Pivot gekommen, wo unser Business dann gut ins Wachsen gekommen ist. Natürlich, man hätte jetzt auch nach einem Jahr das Handtuch schmeißen können und sagen, okay, nein, die erste Idee, die ich gehabt habe, hat sich jetzt nicht so herausgestellt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also man braucht auf jeden Fall die Geduld. Es geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Das Zweite, wahrscheinlich geht es eh zum gewissen Grad Hand in Hand. Man darf, glaube ich, auch jetzt nicht zu stark verliebt sein in seine erste Idee, um nicht irgendwelche Chancen liegen zu lassen. Ich glaube auch, das ist, also mein Zugang, das ist ja der große Benefit, der Vorteil, den ein Startup hat. Man ist dynamisch, man kann sich schnell auf Marktgegebenheiten anpassen. So, was sehen wir gerade in den letzten Jahren? Der Markt ändert sich sehr schnell. Es sind verschiedenste Einflussfaktoren von allen Seiten und natürlich ein etabliertes Unternehmen, ein Großkonzern, die haben eine fixe Strategie für mehrere Jahre. Die tun sich vermutlich schwerer, dann den ganzen Konzern irgendwie in eine andere Richtung zu lenken. Als Startup muss das ja in der DNA sein, dass man genau diese Chancen schnell nutzen und die neuen Wege gehen kann. Das dritte Learning, nehmen wir vielleicht eines privater Natur. Ich sage mal, wird vielen Startup-Gründern gleich gehen oder sind wir alle im gleichen Boot? Es ist jetzt nicht so, dass man nach der 40-Stunden-Woche nach Hause geht und dann hat man Freizeit und alles ist gut. Das Startup ist einfach Teil von vielem. Es ist nicht nur das Unternehmen, nicht nur der Beruf, es ist ja auch irgendwo das Hobby, die Leidenschaft. Und ich glaube, gerade diesen Spirit, den braucht es auch. Weil natürlich darf man jetzt auch Familienseite nicht vergessen, das ist auch wichtig, bitte nicht falsch verstehen, aber es muss vereinbar sein.
Okay. Ja, super, cool, danke. Danke. Danke auch für die Einblicke. Also ich finde es spannend auch zu sehen, wie du erzählt hast über den Refurbishment-Markt, wie der auch gewachsen ist oder jetzt auch einen Stellenwert gewinnt in dem ganzen Thema, dass es wichtig ist, dass ihr auch, finde ich super spannend, diesen AI-Guided Workflow. Also ich glaube, ich muss, wenn ich eine Freundin Graz Besuch mal vorbeikommen und mal das anschauen. Finde ich super interessant, spannend, dass es jetzt aus nix quasi zumindest eine erste Arbeitsanweisung zu bauen, die passt. Finde ich super interessant, super spannend, dass ihr das da auch so wirtschaftlich hinbekommt und auch die Ideen, also zu sagen, okay, komm, bauen jetzt unser Lab auf und nutzen das quasi, oder wir bauen unser Lager auf, dass wir als Versuchsort nutzen für, andere, wo wir dann vielleicht die Software dann auch ausrollen. Cool. Wolfgang, danke. Danke für deine Zeit. Danke für die Einblicke. Und ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir nehmen am Freitag auf. Ich weiß, es ist schon, du bist wahrscheinlich schon über der 40-Stunden-Woche, aber ein Ende ist in Sicht, dass du zumindest vielleicht das schöne Wetter genießen kannst. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Ja, danke schön. Janis, danke auch für die Zeit. Hat mich sehr gefreut. Sehr gutes, interessantes Gespräch. Und auf das kommen wir auf jeden Fall zurück. Wenn du mal in Graz bist, dann musst du unbedingt vorbeischauen.
Mach mal. Sehr gerne. Also, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, danke.
Das war die Folge mit Wolfgang Weingraber von Biogen. Alle Infos zu Wolfgang und Biogen findet ihr wie immer in den Shownotes. Liebe Grüße aus München und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid.